Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Shaila. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallihallo, es freut mich so sehr, auch dabei zu sein heute.
Liebe Shaila, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Bei mir war genau im Juni, Anfang Juni ungefähr am 10. Da war ich eigentlich bei meinem Hausarzt erstmal und da wurde ich zum Krankenhaus geschickt und da wurde entdeckt, dass ich ein Hirntumor Grad 4 mit Mutation dabei habe und das ungefähr so groß wie ein Mango ist. Deswegen heißt mein Hirntumor jetzt Mango.
So groß wie eine Mango in deinem Kopf?
Ja, ich fand das eigentlich am Anfang ganz schön lustig, weil ich wusste natürlich nicht während der MRT, was genau das war. Ich dachte wirklich, ich habe das gesehen, das sieht genau wie ein Mango, gleiche Figur, gleiche fast Farbe und ich so, ein Mango. Und dann wurde natürlich erklärt, das ist ein großer Hirntumor. Ich glaube, das hatte ich seit einem Jahr, aber ich habe das nicht richtig bemerkt. Ich dachte, die waren andere Sachen dabei, vielleicht so viele Gedanken, aber genau. Und die gehört die Glioblastom-Gruppe, die ist eine leider der schlimmste Hirntumor, die bei uns leider gibt.
Also das klingt ja nach einer total niederschmetternden Diagnose. Du hast gesagt, du hast das am 10. Juni erfahren. In welchem Jahr jetzt? 2025?
24, das heißt, ich habe schon ein Jahr gemacht und dieses Jahr mache ich 2 Jahre. Ich bin 2 Jahre alt ungefähr.
Wie hast du das denn bemerkt? Hast du Kopfschmerzen gehabt oder ich weiß gar nicht, wie äußert sich denn sowas?
Ehrlich gesagt, bei mir war ein bisschen schwer. Wie gesagt, der war riesig, genau wie ein Mango. Deswegen, ich gehe davon aus, das war ein Jahr ungefähr. Und da genau habe ich meine mündliche Prüfung, Bachelorarbeit abgegeben. Ich habe ein Praktikum plus Training gleichzeitig alles gemacht. Plus, ich bin Zöliake. Das heißt, wenn ich etwas mit Mehl, Hafer und so weiter esse oder trinke, mir geht sehr schlecht. Deswegen, ich glaube, ich hatte Symptome seit einem Jahr, aber ich dachte, das war immer entweder wegen Stress, wegen die ganze Bearbeitung, die ich gemacht habe oder zufällig etwas mit Gluten gegessen, weil manchmal bei Kontamination mir ging auch sehr schlecht. Aber das Schlimmste war im Mai, ich glaube, das war genau am Feiertag hier in Deutschland, war das 30. oder 31. Auf jeden Fall war ich in der Stadt mit meinem Partner und ich musste eigentlich Auto fahren, wir wollten nach Hause fahren und plötzlich, ich war blind, ich konnte wirklich nicht sehen, während Autofahren plus zweimal hintereinander übergegeben. Und ich dachte, das war wegen Gluten. Vielleicht zufällig habe ich etwas mit Gluten gegessen, dann bin ich einfach nach Hause gegangen, hingelegt, ein spanisches Siesta, würde ich sagen. Dann bin ich wach. Ich wollte eigentlich Kleinigkeit zu essen, weil ich hatte leider nicht mehr was dabei. Und es war eine Katastrophe, weil ich habe meine Mutter angerufen und das war, ich glaube, unter 5 Minuten. Ich konnte nicht mehr sprechen. Die einzigen Wörter waren auf Spanisch und das war no puedo. Also ich kann nicht. Und meine Mutter irgendwann per Handy hat das voll kapiert, hat meinem Partner das erzählt und die haben sofort natürlich einen Krankenwagen angerufen. Ich wurde sofort zu einem Krankenhaus beigebracht, aber das Problem, die dachten, ich hatte was anderes. Deswegen, die haben mir einfach nach Hause geschickt. Aber eine, also meine Hausärztin, hat gesagt, alles klingt sehr komisch, geh bitte sofort zu MRT und dann wurde ich sofort zum Krankenhaus geschickt. Also das war alles auf einer.
Boah. Okay, und im MRT wurde dann deine Mango entdeckt?
Genau, und ich glaube, meine Hausärztin hat sich so schockiert, die hat gesagt, komm wirklich nicht hier, geh sofort zum Krankenhaus. Also, und das war eine bestimmte hier in Bochum in Langendreher, weil die hatten auch eine sehr spezielle Ärztin dafür, von Neuro-Onkologa und Neurochirurgie, deswegen wurde ich sofort da geschickt.
Und wie ging das dann weiter? Also nachdem du das also erfahren hattest, wurde ja sicherlich, sind doch Maßnahmen erforderlich gewesen, oder? Dass da was passieren muss. Oder also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so einen großen Tumor aus dem Kopf operativ entfernen kann.
Das fand ich aber auch ganz schön lustig, weil es war alles hintereinander. Also sagen wir so, ich bin genau Donnerstag angekommen, früh morgens, und direkt am Dienstag hatte ich meine OP. Das heißt, ich hatte sofort MRT. Ich musste einen Test machen, die war ungefähr 2 Stunden lang. Das war zum Beispiel kognitives Test. Also was kann ich machen, wie kann ich sprechen? Also sehr viel im Test. Mhm. Am Montag, ich glaube, ich hatte noch eine, aber die ganz kurze Zeit war mit einem Physiotherapeuten. Und am Dienstag sofort um 7 Uhr morgens meine Hirntumor-OP. Da würde, ich würde nicht sagen den ganzen, weil ich habe leider noch ein Stück dabei, aber die haben versucht, den so viel wie möglich zu entfernen, aber auch gleichzeitig aufpassen wegen dem Sprachgebiet, weil Astrocytom gehört dem Sprachgebiet, und wenn man etwas falsch berührt, bedeutet, dass man vielleicht nicht mehr richtig sprechen kann oder andere Probleme beim Gespräch haben kann. Deswegen habe ich manchmal auch Probleme mit Wörtern oder muss ich mehr Pause machen und so weiter. Aber ansonsten war alles hintereinander, und ich glaube, das war genau der Zeit, wo ich so schockiert war. Ich konnte wirklich nicht im Kopf behalten, was ich habe. Ich konnte das nicht verstehen. Ich muss aber sagen, die waren alle sehr nett, die haben alles sehr gut erklärt, mit Bildern und alles. Aber war schon wirklich sehr schwer für mich zu verstehen. Und ich konnte auch nicht richtig fühlen, was ist diese Katastrophe gerade.
Naja, ich meine, da schützt man sich ja vielleicht automatisch davor. Das ist ja eine Botschaft, die kann man ja gar nicht so fassen. Also selbst wenn du das jetzt erzählst, finde ich das total schwierig, das so zu greifen, was es bedeutet, so einen riesigen Tumor im Kopf zu haben und dann sofort operiert zu werden. Also das ist ja unglaublich.
Und ich glaube, eine der schlimmsten Sachen ist, meine Eltern sind nicht hier in Deutschland. Meine Eltern wohnen in Gran Canaria und meine Großeltern sind in Leverkusen, und die könnten leider nicht bei mir kommen. Das heißt, ich war ganz allein. Mein Partner kommt ja ab und zu. Das Problem, er hatte auch den Bachelorarbeit genau in dieser Zeit geschrieben, und ein paar Freunde waren auch dabei, aber ansonsten, ich war insgesamt 2 Wochen, glaube ich, im Krankenhaus. Das heißt, diese ganze Zeit war ich meistens allein. Also ich habe auch versucht, nach der OP meine Eltern anzurufen, aber ich habe auch bemerkt, erstmal, die linke Seite war sehr dick, der war voll mit Blut. Auch die Augen, ich konnte nicht so gut sehen, weil, ja, den Hirntumor kommt auch direkt durch die Sehensmöglichkeit. Ich konnte auch gar nicht mit meinen Eltern sprechen, weil ich hatte Probleme mit der linken Seite, auch bei den Ohren. Und Geräusche, das war eine Katastrophe. Es war immer wie in einem Konzert zu sein. Genau das Gleiche. Ich konnte nicht anrufen.
Krass. Okay, aber also hast du, als du dann wieder aufgewacht bist, hast du noch das Gefühl gehabt, dass du noch du bist danach?
Also ich muss sagen, am Anfang, also vor der OP, das ist ja lustig, ich hatte sehr lange Haare, mein Ziel war zu spenden. Ich dachte, nach der OP natürlich die rasieren komplett, weil die brauchen, also ich habe eine Fragezeichen auf die linke Seite, das geht von vorne, wo ungefähr den Augen sind, bis nach hinten, und dann die Fragezeichen ändert bei den Ohr, also hier ungefähr. Und ich dachte, die würden alles rasieren, weil ich dachte, das wäre einfacher. Aber die haben das nicht rasiert, die haben das so gut gemacht. Die haben nur, ja, eine Fragezeichen gemalt bei mir. Und ich dachte, okay, ich sehe nur dick auf die linke Seite, aber ich habe noch meine lange Haare mindestens dabei. Ich habe mich natürlich so stark schockiert, weil irgendwann am Ende hatte ich eine dicke, rote Augen. Dann ich dachte, was ist bei mir jetzt passiert? Auch den Kiefer, der war komplett kaputt wegen der OP, also ich dachte, das war ich. Gleichzeitig wusste ich nicht, bin ich wirklich diese Person, weil ich war auch voll mit Spritze jeden Tag, Blut annehmen, zu gucken, wie bei mir alles gegangen ist. Also ich fand das als Katastrophe. Ich habe aber sehr viele Sachen mit Humor, mindestens versucht, mit Humor alles anzunehmen. Aber ansonsten, ich fand das sehr schlecht, weil vor die OP, ich war sehr sportlich. Und natürlich nach der OP sogar sitzen war sehr schlecht. Ich war nicht mehr flexibel. Aber ich muss sagen, nach der OP, das war am Dienstag. Mittwochabends war ich wieder bei meiner Etage, bei meinem Zimmer, und Donnerstag bin ich ganz locker auf Toilette gegangen, ich bin durch den Flur hin und her gelaufen, nicht so viel, aber ich habe ein paar Runden gemacht, und irgendwann am Freitag, Samstag bin ich durch die Treppe gegangen, durch die 4. Etage sind zu -1,
Wow.
Und danach habe ich entdeckt, man darf man nicht, nach einer OP das zu machen. Und ich war so, upsi, dann mache ich das nicht mehr. Aber das war schon zu spät, es war zweimal. Also. Ich glaube, ich wollte Sportler sein, aber gleichzeitig,
ja.
Kompliziert hier.
Naja, ich meine, man ist es ja vielleicht auch nicht so gewöhnt, krank zu sein, ne? Und gerade so eine Hirn-OP, um Gottes Willen. Wie alt warst du denn da, wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 28, aber genau vor die OP war ich 26 und das war kurz vor meinem Geburtstag, weil mein Geburtstag ist 6. September. Dann, ja, in meinem Geburtstag hatte ich auch Chemotherapie plus Strahlentherapie plus mein Hirntumor.
Oh, okay, also das heißt, deine Behandlung war jetzt mit der Operation nicht abgeschlossen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass nicht der ganze Tumor entfernt werden konnte.
Die durften das leider nicht, genau.
Weil sie sonst zu viel verletzt hätten, oder warum?
Genau, die hatten ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr, wie gesagt, diese Sprachprobleme oder dass sie, es gibt leider so viele Nebenwirkungen, wenn die bestimmte Nerven anpassen. Deswegen haben gesagt, wir machen so viel wie möglich weg, aber der muss leider da bleiben.
Okay, verstehe. Wie lange warst du da im Krankenhaus? Also wenn du schon wieder Treppen steigen konntest und so weiter, wie lange musstest du drin bleiben?
Ich glaube, insgesamt waren 2 Wochen. Weil die haben nochmal MRT direkt gemacht, um zu gucken. Ja, genau, das war der einzige MRT. Und dann habe ich kurz nur eine Physiotherapie gemacht, aber danach, die meinten, mir ging schon gut, deswegen kann ich schon direkt nach Hause fahren. Genau.
Und hattest du dann noch diese Beschwerden, die du vorher auch hattest? Also zum Beispiel, dass du nicht mehr sehen konntest oder nicht mehr sprechen konntest? Oder ging es dir dann gleich wieder okay?
Also ich muss schon sagen, viele meinten eigentlich, von was ich hatte, eigentlich wäre ich nicht möglich zu richtig sprechen. Ich hatte so viel Trosten gemacht. Deswegen die Neurochirurgie, die waren alle so glücklich. Sie war jeden Tag bei mir und hat das die ganze Zeit gesagt, du kannst sprechen. Die waren wirklich so glücklich. Und ich würde sagen, ich konnte eigentlich sprechen, aber ich habe bemerkt, ich hatte sehr viele Probleme. Jetzt, nach fast 2 Jahren, wo ich beim Logopäder bin, es hat sehr viel verändert. Ich konnte zum Beispiel nicht eine Stunde lang mit jemandem unterhalten. Ich musste immer abbrechen nach 30 oder 20 Minuten. Aber ich muss auch sagen, auch dieses Gehen, es war sehr anstrengend. Ich musste immer begleitet von meiner Freundin oder von meinem Partner, wie auch immer. Aber ich wollte nicht auch allein gehen, weil ich hatte sehr viel Angst. Einmal ist das bei mir passiert, nur beim Einkaufen. Ich musste sofort sitzen. Das war nicht gut. Genau, und eigentlich, ich fand mich selber sehr schwach. Normale Sachen, wie zum Beispiel Kochen, das konnte ich auch nicht, weil das hat auch sehr viel mit Koordination. Und das war sehr anstrengend. Also, ich musste sehr simpel immer essen oder dass mein Partner hier ist, um etwas zu kochen. Mit ein bisschen Glück, Freundin. Also, ich brauchte wirklich sehr viel Unterstützung, weil es war trotzdem alles sehr schwer für mich.
Ja. Das heißt, du musstest also erst wieder lernen, dich so selber so zurechtzufinden und ja, den Alltag so zu bewältigen?
Ganz genau. Das fand ich aber auch schon ein bisschen schwer, weil ich fand, davor war ich sehr chaotisch selber. Und jetzt, ich finde, gleich chaotisch, nur auf die andere Seite. Also, und das Problem war auch bei manchen Terminen, wie zum Beispiel mein Essenstermin bei der Neuro-Onkologin. Da haben wir über die Chemotherapie und Schallentherapie unterhalten und ehrlich gesagt, ich konnte nicht verstehen. Ich glaube, das war auch wegen der OP und wie gesagt, die linke Seite war schon leider voll mit Blut und einfach zu sitzen und zu verstehen, ich konnte das nicht. Ich brauchte deswegen jemanden, die quasi übersetzen kann, was die gesagt haben, also sehr simpel Sätze, ganz kurz und alles, weil ich konnte das wirklich nicht verstehen. Und das hat sehr viel gedauert, bis ich wirklich allein gehen kann und verstehen, was hat er gesagt.
Du hast jetzt schon öfter mal Chemotherapie und Bestrahlung angesprochen, aber du bist nach diesen 2 Wochen erstmal wieder nach Hause gekommen, konntest ja wieder so ein bisschen lernen, dich zurechtzufinden. Wann ging denn deine Therapie weiter? Also wann wusstest du denn auch, dass da noch was folgt, dass das jetzt mit der Operation nicht getan ist?
Genau das war, also ich bin zu Hause. Ich habe versucht, wirklich normale Leben nochmal zu halten. Ich habe bemerkt, ich kann das nicht, sogar Wäsche waschen, das musste ich nochmal lernen. Und auch das Schlimmste war Duschen. Das war eine Katastrophe, es war sehr schwer, auch ich wollte sitzen, bei mir leider ist die Dusche auch sehr klein. Also ich hatte wirklich sehr Schwierigkeiten, wo man sagt, ganz normale und wo man nicht so viel Stress hat, zum Beispiel Wäsche waschen, einfach Fernsehen anmachen, das war alles sehr schwer für mich. Deswegen, ich weiß nicht genau, was ich noch dazwischen gemacht habe. Ich glaube, ich habe mehr versuchen zu schlafen, aber mehr, das war nicht so viel möglich. Und die Chemo und die Strahlentherapie haben beide gleichzeitig im Juli angefangen. Und Strahlentherapie hatte ich jeden Tag bis 6. September, bis mein Geburtstag. Und die Chemotherapie war bei mir beim Zyklus. Das heißt, ich hatte 6 insgesamt. Sind 6 Tage, wo ich die Medikamente zu Hause, da muss ich sagen, ich bin sehr glücklich, dass das zu Hause war. Und da mache ich quasi 36 Tage Urlaub. Aber das ist auch der Zeit, wo die Nebenwirkung von Chemotherapie kommt. Und das habe ich bis März letztes Jahr gemacht. Und das Problem war das auch, bei jedem Zyklus, die Dosis wurde erhöht. Und einmal, das war im Dezember, die war so erhöht, am 1. Januar muss ich sofort zum Krankenhaus gehen, weil ich Immunsystem und Leukozyten und Thrombozyten so niedrig hatte. Also die mindestens bei Thrombozyten waren 100, ich war bei 1. Oh. Das heißt, ich brauche unbedingt Blutspende 2-mal plus eine bestimmte Spritze für Leukozyten. Mhm. So habe ich mein Jahr angefangen, 2025.
Ja, ja. Boah, okay. Also, lass mich nochmal zusammenfassen. Du hast die Diagnose bekommen. Super schnell danach wurdest du operiert. Dann wurdest du nach Hause entlassen, hattest ungefähr 4 Wochen, um dich wieder zu erholen. Und dann ging es los mit der Chemotherapie und der Bestrahlung.
Ganz genau.
Wie war das mit der Bestrahlung? Lass uns erstmal darüber sprechen. Ich weiß, dass wenn man am Kopf bestrahlt wird, man bekommt so eine Maske auf und die Bestrahlung an sich geht ja nicht lange. Das ist ja nur ganz kurz, ne? Wie hast du das vertragen? Wie war das für dich?
Erstmal, bevor ich die Strahlung angefangen habe, ich wusste schon, weil ich hatte einen Termin erstmal mit den Ärzten. Übrigens sehr nett, unglaublich sehr nette Frau. Ich liebe sie so sehr. Sie hat eine Stunde lang gebraucht, um mir alles zu erklären, ruhig, wirklich. Ich liebe sie so sehr.
Oh, schön.
Aber sie hat mir erzählt, man verliert leider wegen der Maschine selber und Chemotherapie selber auch sehr viel Haare. Vor allem bei mir wird auf die linke Seite sein. Dann deswegen habe ich auch entschieden, den ganzen Haaren zu spenden. Mhm. Weil ich werde das sowieso verlieren, dann spende ich das lieber.
Ja.
Aber ich fand das sehr schön, weil wir hatten jede Woche einen Besprechungstermin, wo sie immer gefragt hat, wie ich mich fühle und alles. Dann habe ich immer alles erzählt. Da ich nicht so gut erinnern kann, habe ich immer Punkte gemacht. Ich habe immer das geschrieben, also wie ein Tagesbuch, aber nur mit Problemen, die ich dann danach zu Hause hatte oder während der Strahlentherapie. Und selber auch die Ärzte, die immer dabei waren, die waren alle sehr nett. Und ich habe das immer so gemacht. Jeden Freitag habe ich Fragen von der Maschine selber gemacht, weil da waren leider nicht so viele Patienten. Dann, ich hatte mehr Zeit, dann habe ich alles über die Maschine gefragt. Die waren ja auch sehr glücklich, die haben normalerweise solche Patienten nicht. Aber ich muss sagen, ich habe immer sehr viel Angst von so engeren Orten.
Ja,
und die Maschine, leider war genauso. Und ich war eine der Einzige, die etwas gerochen hat, während die Maschine an war.
Okay.
Und das hat so gestunken, ich wollte übergeben, aber ich habe danach nachgefragt, vielleicht war eine Nebenwirkung von mir, die meinten, nein, es gibt aber sehr, sehr geringe Leute, die das ja erleben kann, sehr selten.
Oh.
Und ich war so, ja super, ich habe Angst, plus das stinkt.
Oh. Also ich kenne das natürlich von Frauen, die jetzt Brustkrebs hatten und bestrahlt werden oder so, ne? Aber die dann erzählen, dass danach, also dass erstens die Bestrahlung noch nachwirkt und dass die Haut auch darunter leidet und man da schon auch Nebenwirkungen hat. War das bei dir auch so, mal abgesehen davon, dass das nicht so gut gerochen hat?
Ja, leider, wir hatten auch auf jeden Fall Nebenwirkungen. Natürlich, dass man die Haare verliert. Mhm. Bei mir war auch auf jeden Fall mehr auf die linke Seite. Aber ein Problem war auch diese Hautsensibilität und das Schlimmste war, dass ich nicht mehr schlafen könnte.
Ach Gott.
Ich habe während der Strahlentherapie nur in der Nacht 2-3 Stunden geschlafen. Und das war, also es ist egal, wie viel Medikamente zum Schlafen nehme, das hat nicht so viel geholfen.
Mhm.
Deswegen, das war, ich glaube, eine der schlimmsten Zeit für mich. Plus mit der Chemotherapie, weil ich hatte sehr starke Nebenwirkungen bei den Chemotherapien generell. Aber dass man nicht so gut schlafen kann, ne, das nehmen auch normalerweise Probleme zu genau zu organisieren im Leben. Ich wollte natürlich auch ein bisschen mit Logotherapie und Ergotherapie zum Lesen üben, unterhalten, Puzzle machen, natürlich wegen Strahlentherapie. Ich glaube, das war nicht der schlimmste Zeit für mich.
Na klar, wenn du dich nachts nicht erholen kannst, ja keinen erholsamen Schlaf hast, da bist du ja, also da hast du ja gar keine Kraft mehr. Du bist ja vollkommen fertig, vor allem wenn das ja mehrere Nächte in Folge so ist, ne? Also ich kenne das von mir, eine Nacht schlecht geschlafen, okay, dann geht's mir am Tag nicht so gut. Aber wenn das jede Nacht ist, boah, also das stelle ich mir sehr zermürbend vor.
Ganz genau. Aber ich muss sagen, die Ärzte hat sich so viele Mühe immer gegeben. Wirklich alles, was möglich ist, immer dabei. Auch wenn ich extra einen Termin brauche, um mich zu beschweren, dass ich Probleme habe. Sie war immer sehr flexibel und sie konnte immer alle Probleme sehr gut verstehen. Sie war immer dabei.
Oh, wie schön, dass du da an so eine empathische Ärztin geraten bist. Also, das ist. Also,
da hatte ich wirklich sehr viel Glück.
Absolut, absolut. Okay, du hast also die Bestrahlung jeden Tag bekommen und dann hast du gesagt, aber die Chemomedikamente konntest du zu Hause nehmen?
Ja, ich muss sagen, da hatte ich sehr viel Glück. Das hatte ich also 6 Tage lang am Morgens. Ich durfte natürlich nicht frühstücken oder sowas. Das habe ich zu Hause gemacht. Meine Strategie war früh aufstehen, ohne Gedanken alles zu nehmen und dann nochmal ins Bett gehen. Aber bei mir leider war ungefähr Mittag, bei Mittagessen, schon die Nebenwirkung und dann tendiere ich mir so, ja, ich konnte nicht so viel aufstehen, nicht so viel essen. Zum Glück habe ich nicht so viel abgenommen. Ich habe geschafft, durch Suppe und Kleinigkeiten richtig zu ernähren, aber ansonsten, die gute Sache, wie gesagt, ich war zu Hause, ich hatte meine Katzen auch dabei, die haben mich sehr viel unterstützt, aber ich fühlte mich besser, weil ich hatte auch ein bisschen Angst, nochmal ins Krankenhaus zu gehen. Leider, ich glaube, viele verstehen, was ich meine. Man bekommt ein bisschen Angst, dass man nochmal schlechte Erfahrungen bekommt oder Nachricht oder solche Sachen.
Absolut. Und während dieser ganzen Akuttherapie, wurde denn geschaut, ob der Tumor kleiner geworden ist, der Resttumor, den du noch hattest, und ist der kleiner geworden?
Das mache ich jede 3 Monate. Jede 3 Monate muss ich zu die MRT-Maschine gehen. Ungefähr so 30, 25 Minuten. Die ist genau gleich. Der hat sich in dieser Zeit nicht beendet, auch nicht aktiv. Also die meinen alle, das ist sehr gut. Darum freue ich mich. Wenn die glücklich sind, dann bin ich auch.
Ja, okay, das heißt, du steckst also in so einer palliativen Versorgung und man geht davon aus, dass du jetzt einfach deinen Alltag mit diesem Resttumor verbringst.
Ganz genau. Und dazu habe ich ab Oktober, 31. Oktober sogar, eine Optuna-Maschine. Der gehört die Novocure. Das ist sehr selten, weil das ist nur für die Glio-Gruppe, die auch nur Grad 4 hat. Und das Ziel ist, durch diese Maschine mindestens versuchen, das ist nicht 100% immer natürlich, dass der Hirntumor nicht wächst, dass die so klein wie möglich bleibt. Und da muss man im Kopf, ich musste rasieren, das war das Schlimmste. Ich hatte lange Haare, dann habe ich das gespendet und dann musste ich sowieso rasieren, weil das geht leider nicht mit meiner Maschine, mit Moktuna. Der heißt Tuna, finde das lustig, musste ich komplett alles rasieren. Und dann klebe ich eigentlich jeden Tag oder jede 3 Tagen eine Maschine hier oben. Der hat Eisen und dann kommen Elektropulse. Und das funktioniert ein bisschen funktioniert genau wie Physik. Plus, minus, plus, minus. Und dann kommt dann diese Stunde nur auf den Gehirntumor. Und dann bleibt immer so klein wie möglich. Der versucht, dass die nicht wächst.
Okay. Das heißt, nachdem die Akuttherapie beendet war, hast du diese Maschine gekriegt und du musst dir quasi wie so eine Haube auf den Kopf kleben und dann hast du die den ganzen Tag auf oder wie ist das? Also
genau, also am besten sollte 16, 17 Stunden benutzt pro Tag und dann am Ende nur 6 Stunden Pause. Ich mache das aber so, weil ich ja Sport mache, versuche ich genau an diesen Sporttagen 6 Stunden Pause zu machen, weil der Haut braucht das. Aber ich merke auch, ich würde nicht sagen Allergie, aber wegen Rasieren, mein Haut toleriert das wirklich nicht. Deswegen habe ich voll Wunde. Egal, wo ich rasiere, da kommt manchmal Akne oder so. Das ist eigentlich nicht so gut. Vielleicht irgendwann muss ich die Maschine auf jeden Fall aufhören. Aber der Ziel ist, wie gesagt, dass dein Hirntumor nicht wächst.
Und merkst du das? Also merkst du, dass da irgendwie Stromimpulse kommen?
Das merkt man nicht. Ich muss aber sagen, einmal habe ich die Maschine nicht ausgeschaltet und ich dachte, da war aus. Und ich habe den Magneten berührt und ich habe mich wirklich elektrokutiert in meinem Finger. Und das hat wirklich wehgetan. Aber im Kopf fühlt man das wirklich nicht. Ja, wenn man das fühlt, das heißt, man hat mehr als 2 mm Haare. Da muss man das rasieren.
Okay. Und du kannst damit deinen Alltag bewältigen? Also du nimmst dann dieses Gerät einfach mit oder wie ist das?
Leider muss ich das machen. Ich gehe zur Universität mit meiner Maschine. Da muss ich manchmal auch Batterie nehmen, weil die handeln nur 4 Stunden. Und die letzte halbe Stunde muss man am besten immer die Batterie wechseln. Das heißt auch, wenn man reist, muss man alles mitnehmen. Muss man in ein Handgepäck die ganze Batterie auch nehmen, die ganze Maschine und alles. Also insgesamt würde ich sagen, der hat auch ein langes Kabel plus die Maschine selber. Die sind ungefähr 2 Kilo, was man immer dabei haben muss.
Und so sieht jetzt deine Zukunft auch aus, dass du immer mit dieser Haube und mit diesem Gerät unterwegs bist? Oder ist das zeitlich begrenzt?
Eigentlich nicht. Eigentlich, dein Ziel ist es immer 2 Jahre und zu gucken, wie alles funktioniert hat. Wenn zum Beispiel mein Hirntumor jetzt aktiv ist, dann es macht keinen Sinn, dass ich die Maschine nutze, dann wird das abgemeldet. Aber ansonsten, der Ziel ist so viel wie möglich. Wenn ich merke, zum Beispiel mein Haut toleriert das nicht mehr, dann muss ich leider auch aufhören. Aber ansonsten, der Ziel ist, so weit wie möglich immer dabei haben. Es gibt zum Beispiel in Deutschland schon ein Patient, der hat das seit 7 Jahren. Diese Maschine existiert seit ungefähr 10, 15 Jahren eigentlich nur.
Ach, okay. Also es ist eine neue Art der Therapie. Genau. Und ja, im Grunde auch eine Dauertherapie, ne?
Ja, genau. Denn Ziel ist so viel wie möglich, um wenn man sich auch gut fühlt. Weil wenn man, wie gesagt, Probleme mit der Haut hat, dann sollte man auf jeden Fall aufhören.
Ja, ja. Und nimmst du denn jetzt weiterhin auch noch Haltungschemotherapie oder sowas? Oder ist das, also musst du jetzt noch weiterhin Medikamente nehmen?
Ich bin komplett fertig, deswegen feiere ich das Rechte. Seit 1 Jahr fast habe ich keine Chemotherapie, keine Strahlentherapie. Ich habe nur die Optuna-Maschine dabei. Manchmal brauche ich Paracetamol oder Ibuprofen, weil ich Kopfschmerzen habe. Aber ansonsten, zum Glück, ich muss nichts mehr machen, außer Impfungen, weil ich leider kein Immunsystem mehr habe. Es ist so leicht, dass ich Unterstützung brauche. Aber ansonsten, ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich das nicht mehr brauche, generell die Chemotherapie.
Ja. Boah, okay. Also, du hast vor 2 Jahren die Diagnose bekommen. Du wurdest operiert. Du hast die Bestrahlung bekommen. Du hast die Chemotherapie bekommen. Jetzt hast du so ein Gerät, was durch Elektroimpulse das Tumorwachstum hemmt oder hemmen soll. Im Grunde hört es sich ja an, als wäre dein Leben komplett anders als vorher. Ich finde das total beeindruckend, dass du trotzdem noch an die Uni gehst und dass ja, also ich meine, dein Gehirn noch irgendwie doch so funktioniert wie vorher, oder?
Wie vorher würde ich nicht so sagen, okay. Aber ich muss aber sagen, eigentlich mein Plan war, nach meinem Bachelor, als ich das alles abgegeben habe, alles fertig hatte, einfach sofort zu arbeiten. Ich hatte eigentlich ein Trainingprogramm und alles, aber wegen den Hirntumor wurde alles abgesagt, natürlich. Und wie gesagt, das ist Sprachgebiet. Eigentlich, ich sollte nicht sprechen, aber mein Bachelor und mein Master geht über Spanisch und Koreanisch. Also ich studiere Sprachen und Literatur dazu. Und ich fand das eigentlich ganz schön lustig, weil klar, ich habe Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, die haben sehr viel geholfen. Aber wenn ich überlege, wie soll ich dann bei der Arbeit nachher überleben, weil Logopädie sind nur 45 Minuten. Dann eigentlich von einem Arbeitstag, auch wenn ich nur 30 Minuten mache, das reicht nicht so viel, oder? Deswegen hatte ich die Idee, dann machen wir den Master. Das war eigentlich nicht geplant. Aber ich nehme den Master wie eine Therapie dazu, weil ich muss nochmal von null lernen, wie man Teamarbeit macht, Präsentation. Ich muss aber sagen, ich behalte nicht so gut die Präsentation, deswegen, ich weiß schon, wenn ich nachher nochmal eine Vortragspräsentation oder sowas machen muss, ich würde darüber beachten und vielleicht was anderes machen als eine Präsentation, weil das ist auch zu viel unterhanden, vor allem vor anderen Leuten. Dann habe ich auch zum Beispiel Mühe gegeben, auch mich zu vorbereiten für bestimmte Klausuren. Dann habe ich auch gelernt, ich kann keine Klausur in 2 Stunden machen. Dann habe ich zum Beispiel mehr Zeit bekommen. Bei meiner ersten Klausur direkt nach der OP habe ich 1 Monat bekommen. Ja, ich brauchte sehr viel Zeit, aber ich muss sagen, und ich bin noch geschockt, mein Text war perfekt. Also ja, ich hatte einen kleinen Fehler, aber trotzdem, ich war so überrascht, obwohl ich OP hatte, Chemo, Strahlung, ich habe Sprachprobleme, trotzdem, mein Text aus Spanisch war so gut, als ich gedacht habe. Also ich habe meinen Master als Therapie genommen und deswegen mache ich immer noch weiter, damit ich irgendwann mich bequem bei der Arbeit finden kann.
Ja. Okay, das heißt aber, du hast ja durchaus Zukunftspläne und du gehst davon aus, dass es dir noch eine ganze Weile gut geht und du arbeiten gehen kannst und dein Leben leben kannst, ne?
Das ist aber mein Ziel, auf jeden Fall. Deswegen, nach der OP, wie gesagt, ich hatte Probleme, so weit entfernt wie möglich zu Fuß zu gehen und so weiter. Ich habe das trotzdem trainiert. Ich kann jetzt 15 Kilometer laufen.
Wow.
Ich mache jetzt dieses Jahr am 6. September genau mein Geburtstag. Es gibt eine Halbmarathon hier.
Wow.
Ich werde teilnehmen. 21 Kilometer, das mache ich mit. Ich trainiere Volleyball.
Ja.
Die 2 Stunden. Manchmal brauche ich Pause. Es ist egal, ich trainiere das.
Ja.
Also, was ich damit sagen möchte, wenn man ein Ziel hat, man fängt nicht sofort auf Stufe 100. Man fängt bei 0, aber 0 ist besser. Dann machst du einen Schritt vielleicht in einer Woche oder in einem Monat bis zu Stufe 1 und dann 2. Also man muss Zeit sehr viel geben, aber es lohnt sich.
Du klingst für mich so fröhlich und du hast ja vorhin selber schon gesagt, dass du dich bemühst, das immer alles irgendwie mit Humor zu nehmen. Fällt dir das an manchen Tagen auch schwer oder ist das irgendwie, ja, ich weiß nicht, so eine Charaktereigenschaft von dir, dass du das Leben eher leicht nimmst als schwer?
Leider, das war nicht immer so. Ich habe immer noch, seit 2 Jahren, diesen Tag, wo ich mir wirklich überlege, was mache ich hier? Lohnt sich wirklich, dass ich noch lebendig hier bin? Weil eigentlich habe ich sehr viel Angst, dass ich nie Arbeit finde. Also ich bin gerade bei einem Projekt, der da sehr viel helfen kann. Aber trotzdem, ich habe Angst, dass ich irgendwann, also wirklich am Ende, keine Arbeit bekomme. Und ich möchte nicht meine Eltern, Großeltern, mein Partner immer von Geld nachfragen. Das mag ich nicht. Und ich habe mich sehr oft nachgefragt, ob ich einfach alles lassen soll. Und vielleicht, wenn ich zum mein Ende meines Lebens bin, ich versuche wirklich nicht mehr und ich lasse mich, dass ich nicht mehr hier bin. Aber gleichzeitig möchte ich das nicht, weil ich finde, ich bin auch sehr jung und ich möchte sehr viele Sachen versuchen, ausprobieren mindestens. Also ich finde das, wie gesagt, ein Dilemma. Ich habe meine Eltern auch nicht hier und manchmal brauchte man, dass meine Mutter mich umarmt, dass mein Vater einfach wie ein verrückter Mann rum und her läuft. Das so ist immer mein Vater, aber er hat mich ein ganzes Jahr nicht gesehen. Ich glaube, er war auch so geschockt, dass ich meinen Kopf rasiert habe. Und das waren so viele Sachen hintereinander. Manchmal, ich frage mich wirklich, was ich hier mache, ob es macht Sinn, dass ich noch hier bin.
Und wenn du aber diese dunklen Momente hast, die ja auch total menschlich sind, wie schaffst du das, dich da wieder rauszuheben? Also wie schaffst du es dann, doch wieder nach vorn zu blicken?
Also erstmal, ich weine. Wenn ein paar Stunden ist, dann ist es okay. Ich liege mit meiner Katze. Da wird auf jeden Fall meine kleine Siamkatze miauen, umarmen.
Ja,
und dann sagen, okay, schon, dann stehen wir. Er miaut gerade. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir genug geweint. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich habe kein Wasser anscheinend mehr. Dann versuchen wir, weiß ich nicht, eine Serie zu gucken, die mir so viel motivieren kann. Ein gutes Beispiel kann ich das jetzt gerade geben. Das hat mich sehr viel motiviert. Der heißt K-Pop Demon Hunter. Das ist in Netflix. Es geht nicht direkt über Hintumor, aber die Lieder, die Geschichte, das hat mich so wie eine Sonne, die ist einfach bei mir gekommen. Es hat so viel im Ziel geholfen. Hm. Ich glaube, deswegen bin ich auch so motiviert. Auch wenn ich traurig bin, ich spiele ein bisschen ein Lied und hilf mir einfach weiter zu kämpfen. Hm. Und ich glaube auch, so kleinere Ziele mache ich das auch gerne, wie zum Beispiel, ich versuche jetzt Porträt zu machen, das habe ich letztes Jahr angefangen, das war meine Motivation, ein bisschen auch zu Hause zu machen. Damals habe ich nur geschafft, 8 Minuten lang ein Porträt zu malen. Dieses Jahr, genau ein Jahr danach, schaffe ich 3 Stunden lang ein Porträt zu malen. Oh. Bedeutet nicht, dass ich hier Pro bin, mhm. aber ich genieße diese Zeit und ich weiß nicht, manchmal gebe ich auch meine ganze Gefühle da oder beim Malen. Ich liebe auch Sehenswürdigkeit von Gran Canaria zu malen. Das hilft mir sehr viel.
Ja, das glaube ich, wie gut, dass du das für dich entdeckt hast. Du hast eben kurz das Wort Kampf benutzt. Fühlt sich das für dich an, als würdest du einen Kampf führen?
Ein Kampf bedeutet auch für mich nicht immer körperlich Kampf, aber sehr mental, weil ich habe auch Gefühl, die typische Bild, wo man einen Engel auf die linke Seite hat und einen Teufel auf die rechte, eine riesige Diskussion immer dazwischen. Deswegen nenne ich das auch als Kampf. Mhm. Und das repräsentiert mir selber. Also einer gewinnt, der anderen auch, aber ich weiß nicht, ich versuche immer etwas neutral zu nehmen. Mhm. Ich nehme auch leider manchmal schlechte Erfahrungen und dann bin ich sehr depressiv, da gehe ich sehr runter. Da hat eigentlich den Teufel gewonnen, aber den Engel kommt manchmal und sagt, ja, guck mal, du hast das erfahren, aber vielleicht hast du etwas gelernt, hast du deine Grenze wirklich getroffen und dann sagst du, ja, das machen wir nie wieder. Hm. Oder merkst du, vielleicht ein anderer Weg ist besser oder ich weiß nicht. Ich versuche immer eine Lösung zu finden, um zu motivieren, was Neues zu finden. Mhm. Selber vom Volleyball. Ich hatte sehr viele schlechte Erfahrungen mit Volleyball. Und trotzdem, ich kann jetzt springen und Aufschlag machen.
Wow.
Das konnte ich vor die OP gar nicht.
Ja. Oh, großartig. Bist du denn in der ganzen Zeit in psychologischer Betreuung gewesen?
Das habe ich eigentlich versucht, von meinem Hausarzt zu bekommen. Leider bei mir wurde immer abgesagt. Deswegen mache ich das privat. Und das habe ich seit die OP direkt. Mhm. Da braucht ihr sehr viel Unterstützung.
Ja, ja. Aber das scheint ja alles zu funktionieren, die ganzen Maßnahmen, die du ergriffen hast, so für dich, weil ich finde, du strahlst unfassbar viel Lebensfreude aus. Und das ja eigentlich mit einer Diagnose, die ja, naja, ich meine, ein Jahr wahrscheinlich auch total runterziehen kann.
Das war genau leider so. Aber ich glaube, wie gesagt, ich habe das Schritt für Schritt alles gemacht. Ich glaube, das war die wichtigste Anfang. Nicht einfach denken, ich werde das genau wie letztes Jahr, also vor OP oder vor Chemo oder wie auch immer, genauso sein. Das dauert, aber wenn man motiviert ist, ich glaube, das hilft sehr. Ich merke zum Beispiel nicht meine ersten Schritte, aber meine Freunde sagen das zu mir. Wie kannst du jetzt überhaupt das machen? Ich war auch im Rehabilitationszentrum, ein bisschen sehr weit von meiner Wohnung und ich habe Leute auch kennengelernt mit Hirntumor und die waren nicht bei meiner Stufe, weil ich so früh angefangen habe. Also einer zum Beispiel, die konnte erstmal mit einem Rollstuhl rumgehen, dann mit einem Rollator und dann durfte sie gehen. Aber ich habe das sofort gemacht. Erstmal, weil ich glaube, ich habe sehr viel Sport auch gemacht vor die OP. Aber ich habe auch nie ausgegeben, auch wenn das 3 Schritte sind, dann ich habe das gemacht. Sehr langsam, aber die war dabei. Und das dauert. Aber immer dabei motiviert, das zu machen. Auch wenn man ein bisschen weinen möchte, das verstehe ich auch sehr gut, aber mir hat sehr viel geholfen.
Wenn du danach zur Anschlussheilbehandlung warst, hast du denn jetzt noch Kontakt auch zu anderen, die eine ähnliche Diagnose wie du erhalten haben?
Ja, das auf jeden Fall. Das hat mich sehr viel gefreut. Wir treffen uns manchmal. Die wohnen leider auch ein bisschen weit. Deswegen versuchen wir mindestens 2-mal pro Jahr zu treffen. Plus ich habe auch andere kennengelernt an der Universität, die auch Hirntumor oder Krebs generell haben. Und wir unterhalten sehr viel darüber. Wir sagen, wie wir uns Gefühl haben, welche Methode sehr gut bei denen funktioniert haben. Weil zum Beispiel bei mir war sehr gut, wieder Sport zu machen, zu gehen, danach laufen, Volleyball und so weiter. Bei anderen war mit den Hunden was machen, weil die Hunde manchmal, die helfen auch sehr viel. Man muss spazieren gehen.
Ja, ja.
bei anderen war mehr Ich glaube, das war mit Kindern auch mitspielen. Also jeder hat eigene Methode gefunden. Wir sind jeder anders. Deswegen kann man auch gerne kreativ sein.
Ja, absolut. Hast du denn in deiner Familie auch andere Krebsfälle oder bist du jetzt ja sozusagen die Erste, die so eine schwere Diagnose erhalten hat?
Also ich glaube, von meiner Vaterseite kann man das nicht so richtig wissen, aber mein Großvater hat Blutkrebs, glaube ich, das heißt, unter anderen Erkrankungen, das er auch hat, plus meine Mutter eigentlich, das ist alles wegen verschiedene Sachen, das sind alle in Magen und so weiter, aber das sind leider nicht Krebs, sondern andere Erkrankungen. Aber an sich Hirntumor in meiner Richtung, ich bin die Erste.
Für alle, die das nicht wissen, ein Glioblastom Grad 4 ist die höchste und aggressivste Form eines Hirntumors. Sehr schnell wachsend, schnell in gesundes Gewebe einstreuend und ja nicht heilbar, ne?
Ganz genau.
Was bedeutet das denn für dich, diese Aussage, dass es nicht heilbar ist?
Ich konnte wirklich am Anfang das nicht verstehen, weil ich dachte, also natürlich Krebs in generell, die sind sehr schwer. Auch Brustkrebs, Lungenkrebs in generell. Aber etwas in dein Gehirn, ich konnte erstmal nicht klar. Ich habe mich gefragt, wie konnte das überhaupt passieren? Plus ein Glio, was kann man überhaupt da machen? Und eigentlich, wenn man das richtig googelt, da steht immer, dass alle sterben nach einem Jahr. Steht so. Ich fand das sehr schön von Google. Ich war so, danke, das gibt mir so viel Hoffnung. Aber da muss man genau gucken, die meisten sind sehr ältere Leute, die wirklich nicht mehr aufpassen möchten. Erstmal, wir sind sehr seltenen Krebs, auch wenn die schlimmste sind, wir sind sehr selten. Und die meisten sind so 70er, 80er, 90er. Aber es gibt sehr seltene in meinem Alter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist erstmal nicht so aktuell. Die war, ich glaube, diese Dokumenten sehr alt. Und ich habe gesagt, auch wenn das so ist, wir sind alle ganz anders. Wenn man, ich möchte nicht wirklich sagen, 100% immer eine richtige Ernährung ohne Zucker, ohne keine Ahnung. Nein, das stimmt nicht. Ich esse ganz gerne Zucker. Ich liebe Schoko, Torte. Ich liebe das so sehr. Aber wenn man wirklich ein normales Leben hat, ein bisschen sportbar, muss nicht unbedingt genau wie ich sein, so viel Sport, sondern ein bisschen Fitnessstudio gehen oder Yoga, ein bisschen gehen und richtig gut auch rennen mit leckeren Sachen immer dabei. Das reicht schon. Und auch ein bisschen Geduld mit sich selber. Das hilft auch wirklich so viel, weil Stress hilft nicht. Ja. Das habe ich auch gelernt. Stress motiviert mehr den Hirntumor. Deswegen, ich versuche auch sehr viel am Morgens ein bisschen Yoga zu machen, durchatmen. Das habe ich auch bei Reha gelernt. Einatmen und ausatmen, bis man sich berührt hat.
Naja, und dann hast du ja auch noch deine zwei Katzen. Und ich finde, Tiere können ja auch so heilsam sein, ne? Einfach durch ihre Anwesenheit und dass du die knuddeln kannst. Und das ist ja auch erwiesen, dass ja auch körperliche Nähe super wichtig ist. Und das kann man sich auch von Haustieren holen.
Ich muss sagen, ohne meine Katze, ich glaube, das wäre ganz anderen Welt. Vor allem Adi, meine schwarze Katze, ist... Sie mag nicht so gerne immer bei mir zu sein. Sie mag gerne einen ganzen Bett nur für sich selber zu nehmen. Aber wenn ich schlechten Tagen habe, wo ich wirklich geweint habe, sie kommt und sie macht dieses schönes Licht, diese Brrrr und richtig laut, damit das so hören kann. Und ich muss da weinen, weil ich so glücklich bin. Oh. Und dann habe ich meine Siamkatze, erzählt seine ganze Geschichte. Sie erzählt was Schönes, damit ich mich besser fühlen kann. Er stillt auch mein Essen. Aber okay, er ist mindestens dabei.
Voll schön. Oh, liebe Shaila, ich finde, das klingt irgendwie so hoffnungsvoll. Also, wie du damit umgehst, mit dieser schweren Diagnose. Jetzt höre ich deine Katzen wieder. Und irgendwie finde ich das so, so schön, das zu hören, wie du darüber sprichst und wie viel Lebensmut du hast. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du dir das immer bewahren kannst. Ich meine, natürlich gibt es auch die schlechten Momente, aber wenn man Strategien irgendwie für sich selber kennt, wie man sich da wieder rausholt, und das hast du ja anscheinend, dann ist das Leben einfach nur total lebenswert.
Auf jeden Fall. Und ich möchte wirklich das nochmal sagen, weinen, es ist okay. Einen schlechten Tag sozusagen, es ist okay. Aber wichtig ist, am nächsten Tag vielleicht ein bisschen Eis, Schoko, was dich glücklich macht, nehmen und dann nochmal aufstehen und was Schönes machen. Mhm. Oder was dich so gut fühlen, wo du dich richtig fühlen kannst, dass alles läuft.
Ja. Hast du denn auch viele Menschen so um dich herum, mit denen du sprechen kannst? Also hilft dir das auch, darüber zu reden?
Manche können sehr gut verstehen, weil die bestimmte Erkrankung haben. Hm. Aber die nicht haben, die versuchen das mindestens. Hm. Und das finde ich auch schön. Die können nicht 100% verstehen. Aber trotzdem, genau beim Professor an der Universität, die versuchen immer, alles das so viel wie möglich zu verstehen und dann eine Lösung für ein Studium für sich selber zu finden. Hm. Weil nicht alle können das Gleiche machen. Zum Beispiel, wie gesagt, die Klausur. Nicht in einem Tag, in einem Monat. Hm. Ein Hausarbeit nicht in 2 Monate abgeben, vielleicht. Ich sage nur Bescheid, wo ich bin. Dann mach weiter. Hm. Also ich finde es sehr schön, wenn die Personen an sich so flexibel sind.
Ja, total. Da merkt man auch, wie viel Toleranz eigentlich so um einen herum existiert, ne?
Wenn die das möchten, das kommt immer dabei.
Ja, ja. Liebe Shaila, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge der ein oder anderen Hörerin vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich würde sagen, ich weiß, diese Zeit klingt wirklich nicht so gut. Diagnose, Medikamente, immer zum Krankenhaus gehen. Impfungen sind jetzt ja auch wichtig. Ich weiß, das ist nicht gut. Aber ich versuche und ich empfehle das auch, immer was Positives immer dabei zu haben. Etwas, die motiviert. Es ist schwer am Anfang. Ich würde gerne dann vielleicht eine Liste machen von schönen Sachen und einfach Bilder im Handy immer haben. Oder Katze gerne. Oder Hunde. Oder wirklich, was man ganze Gefühle ausgeben kann und sagen, okay, mein Ziel, kurze Ziel ist das, dann schaffe ich das ganz langsam mit schönen Gefühlen. Es gibt schlechten Tagen, aber trotzdem, das geht weiter. Hm. Und das schaffst du. Das schafft man wirklich.
Ich danke dir von Herzen für dieses motivierende Gespräch, liebe Shaila. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr genießt das auf jeden Fall.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.